Schönen guten Morgen von hier vorne. Wir machen weiter in der Verkündigung mit 1. Mose, und zwar im Kapitel 35. Ich möchte anfangen mit einer allgemeinen Lebenserfahrung. Das deckt sich auch mit dem, was Stefan am Anfang sagt über das Buch Prediger, oder mündet da rein. Das Leben ist ein Auf und Ab. Höhen und Tiefen, für manche Menschen scheinbar Unmengen von Tiefen, Enttäuschungen, Schwierigkeiten, Krankheiten, Leid, und mündet für viele dann in der totalen Sinnlosigkeit. Sie finden keinen Sinn in diesem Leben. Schlimm ist es, wenn das auch in unserem Leben ist, beziehungsweise es ist auch in unserem Leben oft so. Schlimm ist es nur, wenn wir damit geistlich nicht zurechtkommen. Leider ist es so, auch bei uns, auch bei mir, noch genug, dass auch im Geistlichen immer noch ein Auf und Ab stattfindet, was eigentlich nicht sein sollte. Gott will, dass wir uns im Glauben stetig weiterentwickeln, dass wir viel mehr auch mit allem, was uns geschieht, was uns begegnet in unserem Leben, dass wir die Dinge viel mehr aus seiner Sicht sehen und auch verarbeiten. Selbst wenn wir gezüchtigt werden, wobei uns Gott auch eine Entwicklung zugesteht, auch gerade da bei der Züchtigung sehen wir es ja auch in Hebräer 12, gibt es da einen Vers, Gott gesteht uns das zu, dass wir da wirklich Schwierigkeiten mit haben. Da steht geschrieben, ich weiß nicht, welcher Vers jetzt gerade ist, dass uns jede Züchtigung zuerst nicht ein Gegenstand von Freude ist. Also wir haben damit mehr oder weniger zu kämpfen. Hoffentlich im Laufe unseres Glaubenslebens immer weniger. Und dann steht da, aber hernach wirkt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit allen denen, die darin geübt sind. Was auch typisch für uns ist, zum Beispiel, gerade wenn wir auch durch Tiefen oder große Schwierigkeiten gegangen sind, vielleicht sogar einen Sieg im Glauben errungen haben, was ist dann hinterher? Ist oft es so, dass wir dann erstmal alles fallen lassen. Alles fallen lassen und wir werden fahrlässig. Und da, genau da besonders, sollten wir eigentlich die Spannung beibehalten. Solche Situationen nutzt der Teufel knallhart sofort aus. In Epheser 6,13 gibt es einen Vers, der spricht das ein Stück weit an. Da steht, deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Also weiter stehen. Im Glauben stehen, die Spannung beibehalten, nicht nachlassen, weiter kämpfen, eigentlich nicht alles fallen lassen und liegen lassen. Und Pause machen, sich bequem machen. Wobei uns Gott natürlich auch Zeiten der Ruhe zugesteht. Unsere Beziehung zu Gott, die schläft manchmal regelrecht ein. Manchmal ist es so, dass sie wirklich ganz schlecht ist. Und wir gehen dann viele eigene Wege und müssen manche schmerzliche Erfahrungen machen. Doch wir können eins auf eins bauen. Wir können sicher sein, dass Gott nicht ablässt von den Seinen. Er geht dem Verirrten nach. Er bringt uns immer wieder zurück, auch wenn das mit großen Schmerzen und mit Leid und Not einhergeht. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Was die Beziehung zu Gott und beziehungsweise das Leben mit Gott betraf, verlief auch Jakobs Leben typisch menschlich. Was das betraf oder betrifft, tauchte Jakob immer wieder ab. Man hat den Eindruck, jetzt hat er Gott wieder vergessen und geht eigene Wege. Aber es ist trostreich zu sehen, dass Gott ihn nicht fallen ließ. Auch bei diesem total schlimmen Ergehen in Kapitel 34, was wir das letzte Mal betrachtet haben, in Sichem. Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, dass Gott in Sichem schwieg, dass Gott ihn jetzt verlassen hatte. Also der Name Gottes taucht hier nicht ein einziges Mal auf. Doch in Wirklichkeit redete Gott zu Jakob. Es war auch eine Züchtigung Gottes, wodurch Jakob in seinem Herzen wieder neu bereitet wurde, wieder neu dann auf Gottes Reden einzugehen. So sorgte Gott dafür, dass Jakob nicht völlig unterging in dieser gottlosen Umgebung von Sichem. Ich lese jetzt mal den Text, Vers 1 bis Vers 15, Kapitel 35. Und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf, zieh nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleidung. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel ziehen, und ich werde dort einen Altar machen dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Und Jakob kam nach Luz, das im Lande Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El-Bethel, denn Gott hatte sich ihm dort offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb und sie wurde begraben, unterhalb Bethel, unter der Eiche, und man gab ihr den Namen Alon-Bakut. Und Gott erschien Jakob wiederum, als er aus Paddan-Aram kam, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob, dein Name soll fortan nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich, eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir werden, und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben, und deine Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete ein Denkmal auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal von Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Soweit. Also das Thema: Jakob hatte ja nach seinem Ringen mit Gott einen neuen Namen empfangen, eine neue Identität von Gott bekommen. 1. Mose 32, 29. Eigentlich hätte er jetzt auch entsprechend dieser neuen Identität leben sollen. Und zwar ein siegreiches Leben als ein Kämpfer Gottes, und zwar in der Kraft Gottes. Bei seiner Begegnung mit Esau in 1. Mose 33 sehen wir allenfalls kleine Ansätze davon, aber ein Glaubensheld war Jakob gewiss nicht. Danach kam der Absturz, der seinen Anfang nahm mit seinem eigenwilligen Weg, zuerst nach Sukkot und dann nach Sichem. Von daher lautet das Thema der Predigt: Zurück zu Gott, beziehungsweise zurück zu einem Wandel entsprechend der neuen Identität. Der Weg dahin, so meine ich, zeigt uns deutlich der vor uns liegende Text. Die Gliederung habt ihr alle bekommen. Vielleicht das Grobe nochmal. Die Züchtigung und der Weckruf Gottes zuerst, dann die Überführung und Buße oder Reinigung Jakobs und der Neuanfang Jakobs. Ich muss nochmal auf Sukkot bzw. Sichem zu sprechen kommen. In Sukkot hatte Jakob ja ein Haus und Hütten für sein Vieh gebaut. Und in Sichem baute er sogar einen Altar. Und eigentlich habe ich so den Eindruck bekommen, als wollte er sich wegen dieses selbstgewählten Weges sogar noch rechtfertigen oder der ganzen Sache einen frommen Anstrich geben. Auch wir als Kinder Gottes sind von unserem Fleisch und unserem bösen Herzen her auf jeden Fall in der Lage, auch den noch so eigenwilligsten Weg in einem guten Licht erscheinen zu lassen, vor anderen vielleicht sogar vor Gott. Also wir finden da genug Argumente. Der Altar, in der Regel ein Bauwerk aus Stein oder Erde. Auf dem Altar sollten Gott Opfer dargebracht werden, beziehungsweise an dem Altar sollte Gott geehrt und angebetet werden. Und der Ort, beziehungsweise die Umgebung, wo der Altar gebaut wurde, auch der sollte letztlich von Gott bestimmt sein. Auch wir können Gott nicht anbeten oder ihm dienen nach unseren Vorstellungen, sondern nach den Regeln, die Gott in seinem Wort niedergelegt hat. Das wäre eigenwilliger Gottesdienst, der aus dem Willen des Menschen hervorkommt und das Fleisch befriedigt oder ehrt. Das ist ein Thema, womit sich auch der Kolosserbrief beschäftigt, mit dem wir es ja demnächst in den Bibelstunden zu tun haben. Also Jakob hatte auf jeden Fall in Sichem in eigenwilliger Weise einen Altar gebaut, was Gott nicht gefallen konnte. Er war nicht nach seinem Willen und außerdem geschah das in einer absolut unheiligen und verderblichen Umgebung. Hier wurden vielleicht andere Götter angebetet und verehrt, aber auf keinen Fall der wahre und der lebendige Gott. Wahrscheinlich hätte sich Jakob viel Kummer erspart, wenn er auf Gott gehört hätte, Gott gesucht hätte und gleich nach Bethel gezogen wäre. Was Jakob dort gleichzeitig erlebte in Sichem, das war eigentlich ein ganz tiefes, auch demütigendes Leid und eine Züchtigung Gottes, in der sein Herz zubereitet wurde für den nächsten Schritt. Der nächste Schritt, das ist das Reden Gottes jetzt direkt in 1. Mose 35,1. Hier ergreift Gott jetzt die Initiative. Er wollte Jakob nicht in dieser bösen und verderblichen Umgebung ausgesetzt lassen. Er sollte an den Ort zurückgehen, wo Gott ihm Jahre zuvor versichert hatte. 1. Mose 28,15. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wohin du gehst. Und dich zurückbringen in das Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Gott hatte sich diesbezüglich über die vielen Jahre hin als absolut treu erwiesen. Und daran sollte sich Jakob jetzt erinnern und Gott ehren und ihm einen Altar errichten. Im Anschluss an diese Verheißung Gottes, die er bei seiner Flucht vor Esau bekommen hatte, hatte ja Jakob ein Gelübde abgelegt. 1. Mose 28, 20-21. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Wege, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, so soll Jahwe mein Gott sein. Und er wollte darüber hinaus noch von allem, was ihm Gott gab, den Zehnten geben. Dieses Gelübde war auch bis jetzt nicht erfüllt. Also Gott rief hier Jakob jetzt zurück nach Bethel. Aber bevor Jakob wieder in die Gemeinschaft Gottes zurückkommen konnte, musste natürlich zuerst Buße geschehen. Die Verunreinigung musste hinweggetan werden. Jakob ist hinsichtlich seiner eigenwilligen Wege für uns alle von vorbildlicher Bedeutung, sowohl für Gläubige als auch für unerlöste Menschen. Der unerlöste Mensch ist ja überzeugt, er könnte nach eigenen Vorstellungen, zum Beispiel Werksgerechtigkeit, Gott nahen. Aber er muss zuerst einmal erkennen, dass er ein Sünder ist und dass der einzige Weg zur Erlösung, zur Errettung über das Kreuz Christi geht. Er muss sich, bevor er eine lebendige Beziehung zu Gott haben kann oder Gott überhaupt dienen zu können, er muss sich bekehren von der Gewalt Satans hin zu Gott. So sagt die Bibel. Apostelgeschichte 26, 18, glaube ich. Und wenn wir als Gläubige gesündigt haben oder von Gott abgewichen sind oder einen falschen Weg eingeschlagen haben, dann ruft Gott uns ebenso zurück. Bevor wir aber wieder völlige Gemeinschaft mit Gott genießen können, muss auch bei uns Buße und Wiederherstellung geschehen. Nur so können wir als Gläubige wieder dem göttlichen Auftrag nachkommen, unser Leben entsprechend unserer so hohen Stellung vor Gott so zu führen, dass Gott geehrt wird, dass es seiner würdig ist. Wir kommen zu der Überführung und Buße Jakobs. Vers 2, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, und ich werde dort einen Altar machen dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Gott hatte hier gesprochen, Gott hatte hier Jakob aufgeweckt, und Jakob reagierte jetzt auf das Reden Gottes. Er war, so wie es scheint, sofort hellwach. In dem Moment muss ihm bestimmt manches eingefallen sein, was seine Gemeinschaft mit Gott hinderte. In den Versen 2 bis 4 sehen wir, dass Jakob verantwortlich war für sein ganzes Haus, wo er sich verantwortlich sah. Offensichtlich kam ihm hier zu Bewusstsein, oder war ihm vielleicht schon vorher gekommen, woher die Menschen seines Hauses gekommen waren. Sie hatten ja alle letztlich heidnische Wurzeln. Von daher hatte Jakob mindestens eine dumpfe Ahnung, dass diese Menschen wahrscheinlich fremden Gottheiten anhingen. Wie seine Frau Rachel, die sich ja diesen Götzen, diesen Hausgötzen ihres Vaters angeeignet hatte, was ihm wahrscheinlich gar nicht bekannt war. Also sie alle setzten ihr Vertrauen auf diese Götzen, auf diese fremden Götter und hatten ihre Erwartungen in sie. Vielleicht hatte Gott ja schon früher diesbezüglich zu Jakob geredet. Jakob hatte es eventuell überhört. Vielleicht war ihm schon früher klar, dass das der Fall war, dass hier Verunreinigung da war, aber er hatte es vernachlässigt oder auf die lange Bank geschoben. Jetzt, so scheint es, stand ihm diese Konsequenz völlig vor Augen. Jetzt gab es kein Halten mehr. Sein Haus musste von dieser Verunreinigung gesäubert werden. Die fremden Götter unter ihnen, wahrscheinlich Teraphim, also kleine Götzen oder so Götzenstandbilder, die man sogar übrigens befragte, die mussten hinweggetan werden. Wahrscheinlich war es eine solche Last, auf diesem Weg auch nach Sukkot und auch bei den Geschehnissen in Sichem, was die Folge hatte, dass vor allen Dingen Jakob teilweise blind und handlungsunfähig war. Er hat ja nicht eingegriffen dort zum Beispiel. So erging es auch mir mit mancherlei Schuld, die ich mir aufgeladen hatte, vor allen Dingen, als ich noch ungläubig war. Also ich habe so manches gestohlen, das war überhaupt ein Thema bei mir, und manches betrogen, Versicherungsbetrügereien gemacht, krumme Dinge am Arbeitsplatz. Also nach meiner Bekehrung war mir das sehr bald klar, dass ich diese Dinge bekennen und wieder gut machen müsste. Teilweise wusste ich aber wirklich nicht, wie ich das angehen sollte, und ich hatte auch eine panische Angst davor. Und als ich mich endlich durchgerungen hatte und diese Schuld bekannt hatte, also ich kann nur staunen, wie der Herr Jesus sich zu mir gestellt hat. Bei meinem ehemaligen Chef, da kann ich wirklich sagen, bin ich mit zitternden Knien reingegangen. Ich muss sagen, ich bin bald schwebend rausgegangen. Selbst mein Wiedergutmachungsangebot hat er abgelehnt und hat ihm Geld angeboten. Und hat er dann gesagt, wo ich keine Ruhe gab, hat er gesagt, ich soll das Geld meinen Kindern geben. Also vor Gott und Menschen nicht bekannte Schuld kann eine unnötige Last sein, die uns hindert, unser Leben im Segen und zur Ehre Gottes zu führen. Wie befreiend kann solch ein Bekenntnis sein, kann ich nur sagen. Also, da möchte ich auch an uns appellieren, wollen wir uns nicht wieder neu in die Hände unseres Herrn übergeben und ihn auch um Gnade bitten. Vielleicht gibt es auch bei uns manche Dinge, wo bei uns der Kanal verstopft ist und wir wieder neu, dass wir wieder neu für ihn nützlich sein mögen, dass er durch uns wirken kann. In 2. Timotheus 2, da ist es auch ein Thema, da schreibt die Bibel, in einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu Ehre, die anderen zu Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt, so wird ein Gefäß zu Ehre sein, geheiligt, nützlich oder brauchbar dem Hausherrn zu jedem guten Werke bereitet. Also das große Haus besteht aus Gefäßen zur Ehre. Das ist erstmal grundsätzlich die Gemeinde oder die wahren Kinder Gottes, aber auch gefeudet aus Gefäßen auch zur Unehre. Also haben sich auch Menschen drunter gemischt, die eigentlich nur bekennend sind, dass sie glauben, aber kein wirkliches Leben aus Gott haben. Aber auch wir können durch einen schlechten Lebenswandel oder ein vielleicht zu grobes Umgehen oder taubes Umgehen, wir sind vielleicht sogar taub geworden, zum Teil unsensibel geworden für unsere Sünden, da können wir dahin abrutschen, genau da wieder hin, dass wir in einen ähnlichen Zustand kommen. Und Gott möchte, dass wir uns daraus befreien sollen, dass wir unsere Schuld bekennen und dass wir dann wirklich reine Gefäße sind, Gefäße zu seiner Ehre, die er wirklich benutzen kann und dadurch geehrt wird. Also Jakob gab jetzt Befehl. Er setzte seinen Entschluss sofort in die Tat um. Zuerst die fremden Götter hinwegzutun, danach nach Bethel zu gehen und Gott dort einen Altar zu errichten. Also er hat gezeigt, dass es ihm wirklich ernst war und wahrscheinlich hat er sich auch völlig jetzt in der Abhängigkeit von Gott gesehen, der ihn so wunderbar getragen hatte und diesem Gott wollte er gehorsam sein, diesen Gott wollte er ehren, diesen Gott wollte er anbeten, diesem Gott wollte er dienen. Er stellt vor den Seinen heraus, der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Das hatte Jakob ja ganz klar in allen Umständen erfahren. Und Gott hatte ihm das auch zum Teil offenbar gemacht. Das ist sowieso ein Wunder, dass diese Leute, die in seinem Gefolge waren, jetzt so willig waren und diese Götzen rausgaben. Das hat mich wirklich sehr gewundert, dass die so wirklich mit diesen Weg mitgingen. Aber ich denke, auch gerade das, die Tatsache, dass Gott mit ihm gewesen war auf dem ganzen Weg, den er gegangen ist, das war auch seinen Frauen nicht verborgen geblieben, eventuell auch seinen Kindern, seinen Knechten. Und wahrscheinlich wurde auch Jakobs äußerster Ernst, die Festigkeit seiner Worte, die Entschiedenheit in den Versen 2 bis 3 völlig klar vor ihnen. Es trat völlig deutlich hervor, sodass die Menschen seinem Gefolge wirklich willig waren zur Herausgabe der fremden Götter. Hier wird auch deutlich, das ist auch für uns jetzt wichtig, wie wichtig es ist für einen Vater, auch eine Mutter einer Familie, geistlich guten Prinzipien zu folgen und im praktischen Leben Unterordnung und Gehorsam gegen Gottes Wort zu zeigen. Wenn wir durch unser Verhalten, auch in vielen kleinen Dingen, die sollten wir auch wichtig nehmen, wenn wir da zeigen, dass wir überhaupt nicht mit Gott rechnen oder ihn nicht ernst nehmen, wie soll dann bei unseren Kindern so etwas wie Gottesfurcht entstehen? Alle, die jetzt im Gefolge Jakobs waren, gaben ihre Götter und Ohrringe ab. Die Götter waren wahrscheinlich Figuren, diese fremden Götter, die diese fremden Götter darstellen. Die Ohrringe standen offensichtlich auf irgendeine Weise mit diesen Götzenbildern in Verbindung. Das Wort Gottes sagt nichts dagegen, wenn wir in angemessener Form äußerlich Schmuck oder schöne Kleider tragen. Gott sucht aber an uns einen ganz anderen Schmuck, und zwar den inwendig geschmückten Menschen. Nach 1. Petrus 3, Vers 4 sucht Gott den verborgenen Menschen des Herzens in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welches vor Gott sehr köstlich ist. Das sucht Gott. Also wir befinden uns auf einem sehr gefährlichen Weg, wenn wir unsere Identität in äußeren Dingen suchen oder wenn wir gewisse Erwartungen mit dem Tragen zum Beispiel von Schmuck verbinden. Meinetwegen, dass wir da irgendeinen Schutz, eine Bewahrung darin erwarten oder davon. Auch christliche Symbole wie das Kreuz geben uns keinen Schutz. Wir sollten unser Vertrauen allein auf unseren Herrn Jesus setzen. Dass Menschen Erwartungen an fremde Götter haben, das ist nichts Neues. Es ist weit verbreitet. Wo nicht der wahrhaftige und lebendige Gott im Mittelpunkt steht, da werden andere Götter angebetet und verehrt. Fremde Götter oder Götzen sind ein Sinnbild von Dingen, die in unseren Herzen den Platz einnehmen, der allein Gott zusteht. Und dazu könnte man problemlos eine lange Liste zusammentragen, was das alles sein kann. Zum Beispiel Dinge, von denen wir unsere Sicherheit ableiten. Oder Ärzte und die Wissenschaft dahinter, die uns Gesundheit garantieren. Auch hinter Weltreligionen oder Religionsstiftern oder Sektenführern stehen letztlich fremde Götter, wodurch der Mensch um sein ewiges Heil betrogen wird. Wer sich mal darüber informieren will, weitergehend, was das alles sein kann, wie uns Technik, Wissen, Geld und das Ego beherrschen können, der kann einen Beitrag suchen im Internet unter Google. Gibt man mal ein, fremde Götter regieren uns. Da gibt es einen Beitrag unter soulsaver.de, wen das interessiert. Sehr interessant. Also wenn wir solches bei uns feststellen, hilft nur ein rigoroses Selbstgericht und aufrichtige Buße. Neben dem Hinaustun der fremden Götter sollten die Leute von Jakob sich reinigen und ihre Kleider wechseln. Auch das hat vielleicht Bedeutung dahingehend, dass auch nach außen hin diese stattgefundene Veränderung gezeigt werden sollte. Alle fremden Götter samt den Gegenständen, mit denen sich das Fleisch gerne schmückt, wurden jetzt unter der Terebinte in Sichem begraben. Man kann sagen, diese Dinge wurden dort zurückgelassen, wo sie auch ihren Ursprung hatten in der Welt. Dann brachen sie auf. Und jetzt kommt die Bestätigung Gottes. Vers 5, und sie brachen auf, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Gott antwortet auf Buße und Reinigung, und er zeigt, dass er kein toter Gott ist, wie diese völlig unvermögenden, kraftlosen, fremden Götter, auf die die Menschen im Gefolge Jakobs bisher vertrauten. Er ist absolut vermögend. Er kann alleine tun, was er sich vorsetzt. Alles ist ihm untertan, alles muss ihm dienen. Als nun Jakob und die Seinen ihren Gehorsam bewiesen hatten, ließ Gott einen Schrecken auf diese Städte rings um sie herfallen. Gott lähmte die heidnischen Menschen in der Gegend, sodass niemand den Söhnen Jakobs nachjagte. Jakob und die Seinen standen in der Folge völlig unter dem Schutz Gottes. Niemand vermochte sie anzutasten oder zu verfolgen. Es hätte auch genügend Anlass gegeben, davon sprach ja Jakob in Kapitel 34, Vers 30. Also Jakob hat davor gewaltige Angst. Also ähnlich sehen wir auch im Buch Josua. Da wird uns berichtet, beim Zusammentreffen der Hure Rahab mit den Kundschaftern. Ich lese mal ab Vers Josua 2, Vers 8, vier Verse, sehr beeindruckend. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie, die Rahab, zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern: Ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist und alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe die Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zoget und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseits des Jordan waren, dem Sion und dem Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es, und unser Herz zerschmolz, und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen, denn Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Das ist für mich immer wieder beeindruckend, wenn ich hier lese, und mutmachend und stärkend, wenn ich hier bezüglich der Feinde Gottes lese: Ihr Herz zerschmolz, es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Ja, Gott ist in der Lage, solches zu tun, solches zu wirken, selbst auch unseren Feind, den Teufel, zu lähmen. Wir lesen das, wir finden das ja auch in dem Lied, das ist ja Gegenstand dieses Liedes: Ein feste Burg ist unser Gott. Wir kommen zu einem Neuanfang Jakobs, Verse 6 und 7. Und Jakob kam nach Luz und das im Land Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel, denn Gott hatte sich ihm dort offenbart, als er vor seinem Bruder Esau floh. Bethel, hier auch Luz genannt, bisher zumindest, bis dann die Namensgebung Bethel erfolgte, lag ca. 25 Kilometer südlich von Sichem. Gott hatte Jakob auf seinem ganzen Weg begleitet. Er hat ihn bewahrt, er hat ihn versorgt, er hatte Schaden von ihm abgewendet. Er hatte sogar den Betrug Labans ins Gegenteil verkehrt. Gott hatte Jakob reich gemacht und er hatte ihm die Versöhnung mit Esau geschenkt. Gott führte Jakob aus dem Verderben von Sichem heraus und brachte ihn in seiner Güte an den Ausgangspunkt zurück nach Bethel. Und das sollte für Jakob ein Beginn sein, ein grundsätzlicher Neubeginn eines Wandels in Gemeinschaft mit Gott. Und Jakob baute in Bethel nach dem Auftrag Gottes in Vers 1 und wie er sich's vorgenommen hatte, Vers 3, einen Altar dem Gott, wie sie heißt, der mir geantwortet hat am Tage meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und er gab diesem Ort den Namen El Bethel, das heißt Gott des Hauses Gottes. Zu dem Tod der Amme Rebekkas ist mir gar nicht so viel eingefallen. Entschuldigung. Bestimmt hat es auch geistliche Bedeutung, sonst wird sie nicht erwähnt werden. Was mir dazu eingefallen ist, vielleicht diese Amme hatte ja wahrscheinlich Jakobs Leben auch mitgeprägt und sie kam ja auch aus heidnischem Hintergrund. Vielleicht sollte auch dieser Einfluss, gerade dieser Einfluss an dieser Stelle abgeschnitten werden. Die neue Identität jetzt, Gott erinnert mit dieser Namensgebung hier, die ja schon in Kapitel 32, 29 stattgefunden hatte, Jakob nochmal daran, an seine neue Identität und auch seine Verantwortung auch so zu wandeln. Und Gott erschien Jakob wiederum, als er aus Paddan Aram kam und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob, dein Name soll fortan nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel. Also zur Zeit des Alten Testaments geschah das öfters, dass ein Name geändert wurde. Zum Beispiel, Gott änderte den Namen Abrahams und Sarais. Oder der Pharao änderte den Namen Josefs oder Nebukadnezar den von Daniel und seinen Freunden. Die Namensänderung bedeutete, dass der einen neuen Namen erhalten hatte, ab da der Untertan bzw. das Eigentum dessen war, der seinen Namen geändert hatte. Also Josef war nun zum Beispiel das Eigentum des Pharao, er bestimmte über ihn, könnte man sagen. Genauso geschah das am Neuen Testament, zum Beispiel bei Petrus. In Johannes 1, 42 heißt es, und er, Andreas, führte ihn, den Petrus, zu Jesu. Jesu blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn Jonas, du wirst Kephas heißen, was verdolmetscht wird Stein. Der Jesus wollte damit sagen, Simon, du gehörst nun mir mit Geist, Seele und Leib. Ich habe jetzt das Recht, über dich zu verfügen. Ich bin jetzt dein Herr, du bist mein Sklave, von nun an. In Bethel bestätigte Gott diesen neuen Namen Jakobs. Gott hatte ihm diesen Namen gegeben, 1. Mose 32, 29. Nachdem Jakob mit ihm gerungen hatte, Gott erinnert Jakob damit gleichzeitig an seine neue Identität. Wir könnten das sagen, auf uns übertragen, an seine Stellung vor Gott. Und Gott zeigt damit, dass er damit daran unverändert festhält. Hat sich nichts geändert. Und mit der Änderung des Namens war auch Verantwortung verbunden. Jakob sollte ein Kämpfer Gottes sein. Das heißt, er sollte in Zukunft ein Leben für Gott führen, ein gottwürdiges Leben führen. Früher war Jakob ein alles andere gewesen, ein Selbstkämpfer, nenne ich es mal, ein Stratege, ein Trickser, ein Betrüger, der allen Tricks beherrschte dieser Welt. Einer, der alles selbst in die Hand nahm. Kennen wir das auch? Das ist bis heute bei uns oft so, leider. Von daher bedeutet Kämpfer Gottes jetzt, dass er Gott für sich kämpfen lassen sollte. Das gilt auch für jedes Kind Gottes, egal wie groß dein Versagen ist. Wenn du wiedergeboren bist, dann bist du das aus dem unverweslichen, lebendigen und bleibenden Wort Gottes, aus dem Samen des Wortes Gottes, was da unverweslich, lebendig und bleibend ist. Was da bleibt bis in alle Ewigkeit. So hält Gott auch an dir fest, bis in alle Ewigkeit. Unser alter Name war Adam, möchte ich mal so sagen. Unser Fleisch war adamitisch geprägt und wir lebten auch so, als wir, wie einst Jakob, kapituliert haben und im Glauben an den Herrn Jesus Erlösung gefunden haben. Haben auch wir einen neuen Namen bekommen, abgeleitet von Christus. Und auch unser Leben soll in diesem Namen Christ, beziehungsweise der neuen Stellung in Christus, der neuen Stellung in Christus entsprechen. Vielleicht ist unter uns jemand an diesem Punkt völlig entmutigt. Vielleicht ist es dem Teufel gelungen, deinen Blick nur noch auf dein Versagen zu richten. Oder du siehst überall nur noch Mängel bei dir. Vielleicht denkst du, meine Beziehung zu meinem Jesus, die ist völlig kaputt, die wird nie mehr intakt. Kann ich nur sagen, das ist eine Lüge des Teufels, dass die nie mehr intakt werden kann. Das ist eine Lüge des Teufels. Kaputt kann sie sein, kann schon sein. Eventuell hast du deine persönliche Beziehung zu meinem Jesus vernachlässigt oder verloren und führst den Kampf nur noch in eigener Kraft. Vielleicht ein paar Verse, die deutlich machen, wir vermögen diesen Kampf nur zu führen in der Nachfolge durch Gnade und in der Kraft, die uns der Jesus durch den Heiligen Geist darreichen will. 1. Korinther 15, Vers 10, da bezeugt Paulus von sich, aber durch Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Oder Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oder in Johannes 15, Vers 5 sagt er, Jesus, bleibe in mir. Du bist in mir, bleib auch in mir. Außerhalb von mir kannst du nichts tun. Dazu gehört natürlich auch, und zuallererst vielleicht auch wichtig, dass wir beständig seine Gemeinschaft suchen. In Wort, in Gebet. auch in Gemeinschaft mit den Gläubigen, dass sie Versammlungen nicht verlassen. Das gehört natürlich auch selbstverständlich dazu. Wir kommen zum Ende so langsam. Wandel in der Kraft Gottes im Blick auf das Ziel und auf die Verheißung. Ich lese mal nur die Verse 11 und 12 noch. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine scharfe Nation soll aus dir werden und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deine Nachkommen nach dir will ich dieses Land geben oder das Land geben. Hier offenbart sich Gott dem Jakob als der Allmächtige. Ich bin Gott der Allmächtige. Das war auch gleichzeitig die Antwort auf seine Frage, tu mir doch deinen Namen kund. 1. Mose 32, 29, nach seinem Kampf mit Gott. Und es war ein Hinweis darauf, dass dem, der auf den Allmächtigen vertraut, alles möglich ist. Dass Jakob den Kampf nun nicht mehr aus eigener Kraft führen sollte, sondern in der Kraft des Allmächtigen. Der allmächtige und absolut vermögende Gott würde auch alle gegebenen Verheißungen zu seiner Zeit erfüllen. Und Gott gab ihm auch hier einen Auftrag, sei fruchtbar und mehre dich und gab ihm auch gleichzeitig die entsprechenden Verheißungen, die er auch schon früher in etwas anderer Form vielleicht gegeben hatte. Damit zeigte Gott an, dass letztlich er es ist. Er gab ihm zwar den Auftrag, sei fruchtbar und mehre dich, aber letztlich würde er es sein, der diesen Auftrag verwirklichen würde oder zur Verwirklichung führt. Und er sagte auch Jakob damit gleichzeitig, er sollte diese Zusagen, diese Verheißungen fest in seinen Blick nehmen und im Vertrauen auf Gott seinen Weg gehen. Und das soll auch unser Weg sein. Auch wir sollten als Kinder Gottes festen Schrittes unseren Weg gehen, dankbar schon zurückblicken, woher wir gekommen sind, aus welcher Verirrung und Verderbnis unser Herr uns herausgeführt hat und unablässig und unverwandt unseren Blick richtend auf seine Verheißung, die er uns gegeben hat. Wir sind auf Hoffnung hin errettet worden und in dieser Hoffnung werden wir nicht zuschande werden. Diese Hoffnung ist nicht eine rein menschliche oder vage Hoffnung. Diese Hoffnung geht zurück auf das Wort Gottes, das absolut zuverlässig ist, was niemals hinfällig wird, das mit Sicherheit eintreffen wird. Und einst werden wir zum Schauen gelangen dessen, was wir geglaubt haben und noch viel mehr. Wir werden verwandelt werden und ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist von Angesicht zu Angesicht. Wir sollten unser Leben führen, ausgerichtet nach dem Willen des Herrn Jesus und seiner Kraft. Diesen Weg gehen und uns umgestalten lassen, auch in sein Wesen, um ihn darzustellen in dieser verkehrten Welt. Und diese Mühe ist nicht vergeblich. Allein schon wegen der Hoffnung, in der wir errettet sind. Und auch die Mühe ansonsten ist nicht vergeblich, weil wir Lohn empfangen werden. 1. Korinther 15, 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmt in dem Werk des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Kommt zum Schluss. Wir haben hoffentlich in diesem Text gesehen, wie in Jakobs Leben eine grundsätzliche Wende stattfand und wie Gott ihn auch dahin geleitet hat. Man kann durchaus sagen, dass Gott ihn über viele Jahre hinweg hat laufen lassen, aber ihn dennoch immer ein Auge auf ihn gehabt hat, ihn begleitet hat, überhaupt unsichtbar Regie geführt hat, Schaden abgewendet hat und auch schwere, leidvolle Wege zu seiner Zurechtbringung und Herzensbildung zugelassen hat. Ein Tiefpunkt war diese Erfahrung in Sichem. Und dann konnte Gott ihn überführen, ihm die Augen öffnen für seinen Eigenwillen. Er war ein Macher in eigener Kraft und auch die Finsternis, die durch diese fremden Götter Anrechte an ihm und den Seinen hatte. Nach seiner Kapitulation bei seinem Ringen mit Gott gab es dann hier noch einmal eine grundsätzliche Kehrtwende bei Jakob. Es fand Buße und Reinigung statt. Und Gott konnte ihm deutlich zeigen, dass sein neuer Name auch Voraussetzung und Verpflichtung zugleich war, jetzt auch entsprechend zu leben. Und als Gotteskämpfer sollte er seinen Weg gehen in der Kraft des Allmächtigen. Dabei sollte er auch im Glauben seinen Blick auf die Zusagen Gottes richten. Soweit. Wir heben uns noch und beten. Herr, wir wollen dich loben und preisen für diesen Text, den wir betrachten durften. Und wir wollen dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, dass wir doch diese vorbildhaften Belehrungen wirklich verstehen, dass wir Einsicht bekommen da hinein, auch in die geistlichen Prinzipien, die uns immer wieder wiederholt im Wort Gottes gezeigt werden. Und dass wir wirklich die Dinge erkennen und dass wir sie auch ins Leben umsetzen zu deiner Ehre. Darum bitten wir dich. Amen. Amen.